Die kleine Audiodatei trifft sich in Leipzig, mitten im alternativen Leipzig, das kann man glaube ich so sagen, mit Ivana Steinig. Hallo, sei gegrüßt.
Hallo. Aktionsbündnis Zukunft Donbass.
Zukunft Donbass. Auf jeden Fall gibt es dieses Bündnis und wir haben vor einem Jahr schon mal mit Christiane Kranz gesprochen, die arbeitet da mit. Ich habe auch zweimal gespendet für die Kinder dort. Und ich würde dich zunächst erstmal bitten, in deinen Worten die Arbeit dort zu beschreiben. Was macht ihr?
Wir sammeln seit 2016 Spenden für medizinische Einrichtungen, soziale Einrichtungen und die bedürftige Bevölkerung im Donbass. Wir haben von 2016 bis 2022 sehr viele Spenden-LKWs in die LNR geschickt, also die Luganske Volksrepublik sogenannte, und machen jetzt weiter mit einem Partner im Gebiet Donetsk. Also wir haben jetzt Weihnachten unseren 40. 21-Tonner mit Spenden in den Donbass gebracht. Und es geht dort an Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und ganz viele andere Einrichtungen und Privatpersonen auch.
Wann kommt der nächste?
Der nächste LKW ist jetzt in Planung. Also wenn alles gut geht, dann werden wir den gegen Ende Februar auf den Weg schicken.
Wie ist die Spendenbereitschaft?
Die Spendenbereitschaft ist im Großen und Ganzen gut. Also wir konnten von 2016 an bis jetzt arbeiten. Das heißt, wir haben immer genügend Leute gehabt, die quasi unsere Arbeit sich angeschaut haben, uns beobachtet haben und dann gesagt haben, ja, das ist ein guter Zweck, da kann ich hinspenden. Es geht natürlich immer mehr. Mhm. Dann kann man auch mehr machen.
Ja, das ist klar. Also du kannst ja auf jeden Fall hier die Gelegenheit auch nutzen, Werbung zu machen, auch schon mal die Webseite vorstellen, das würde ich gleich zu Beginn machen.
Ja, wir haben, also unsere Webseite heißt www.zukunftdonbass.org und da gibt es auch einen Spenden-Button und vielleicht, wenn wir uns unterhalten und ich von dem Schulprojekt erzähle, was wir für 2024 angeplant haben, dann kann man uns da kräftig unterstützen oder können wir in dem nochmal reden.
Das werden wir gleich machen. Zuvor möchte ich ein bisschen was über dich persönlich erfragen. Man hört, wenn man dich sprechen hört, keinen Akzent. Ich frage jetzt aber trotzdem mal, der Name Ivana lässt auf Russisches schließen und ich habe mich schon ein bisschen in deiner Wohnung umgeschaut. Du hast wunderschöne Bücher und da sind auch viele Bücher in russischer Sprache dabei. Ja, erzähl mal, wer bist du?
No, меня зовут Ivana.
Naja, меня зовут Marcel. Ja,
das heißt, ich kann von einer Sprache in die andere switchen. Ich habe im Deutschen keinen Akzent, weil ich in Erfurt geboren bin.
Ich bin auch in Erfurt geboren, das ist ja ein Ding.
Erfurter Puffbohne,
wie man so schön sagt. Ja, eine Puffbohne, ne? Zwei Puffbohnen hier.
Zwei Puffbohnen in Leipzig. Also ich habe eine russisch-ukrainische Mutter und einen deutschen Vater. Ich bin quasi in der DDR geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und deswegen quasi kulturell in beiden Kulturen beheimatet, in der deutschen, in der russischen, in der ukrainischen und habe auch in beiden Ländern oder in drei Ländern im Prinzip gearbeitet. Also das ist so mein familiäres Feedback zu dem Thema und meine Mutter kommt aus der Region Zhytomyr, das ist nordwestlich von Kiew. Und ihr Vater wiederum war Russe und ihre Mutter Ukrainerin. Und mein Papa, der ist aus der Lausitz.
Das ist sehr interessant. Wie war das in der Schule zu DDR-Zeiten? Warst du da schon so ein bisschen aktiv? Da gab es ja auch so russische Patenklassen. Wir hatten eine in Nora in der Kaserne.
Patenklassen weiß ich jetzt gar nicht. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und wir waren quasi die Sommerferien über immer in der Sowjetunion oder bei den Großeltern. Also die Kontakte waren immer da und meine Mutter war, soweit ich das in Erinnerung habe, an der pädagogischen Hochschule, wo sie gearbeitet hat, als Russischdozentin, als Russischlehrerin, auch in der deutsch-sowjetischen Freundschaft aktiv. Also ich war ja ein Kind, ich war da einfach immer überall mitzulegen.
So. Deutsch-sowjetische Freundschaft, sage ich ja gerne, ich war freiwillig drin. Ich weiß, dass ich immer die Gebühren kassiert habe und die dann auch irgendwie abgeführt habe. Das war so mein Beitrag, den ich da geleistet habe für die Schulklasse. Du hast dann studiert, wenn ich das richtig gelesen habe, Lomonossow-Universität, auch in Moskau und in Leipzig.
Und ja, unter anderem, also ich habe in Leipzig Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften studiert und war dann auch 2 Austauschjahre in Moskau an der Lomonossow-Universität.
Ja, und als was hast du dann gearbeitet sehr lange?
Als Kunsthistorikerin zum Teil, also in der Galerie, und wir haben zeitgenössische russische Kunst ausgestellt in den 90er Jahren, als das quasi möglich wurde nach Mauerfall und so weiter. Und also das war ein Betätigungsfeld, relativ lange quasi die bildende Kunst. Und dann bin ich in den Tourismus gegangen.
Und hast dann praktisch Reisetruppen.
Und da habe ich oder mache immer noch Reiseleitung und fahre mit interessierten, neugierigen Menschen durch die Gegend und bin wirklich 2 Jahrzehnte, kann man sagen, mit deutschen Kunden, Kunden aus Österreich, der Schweiz, durch Russland gefahren und durch die Ukraine.
Da würde mich jetzt interessieren, wie hat sich das Verhältnis und das Interesse am Russischen verändert? Du hast in den 90er Jahren gesagt, wenn ich meine trüben Erinnerungen zusammenlege, war damals, glaube ich, sehr, sehr viel möglich, auch noch in der Ära Gerhard Schröder und so. Naja, so ab 2005, 6, 7, 8 muss sich das verändert haben. Oder wie schätzt du das ein?
Nicht unbedingt. Also, sag ich mal so, der Neugierige gab es immer. Also nach Russland ist nie die Masse der Touristen gefahren. Mhm. Ja, das ist jetzt kein Pauschaltourismusland oder so. Auch die Ukraine war das nicht. Ich kann das jetzt in Zahlen gar nicht ausdrücken. Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mhm. Es gibt bestimmte Segmente, die habe ich, bin auch ein bisschen gefahren auf Kreuzfahrten, zum Beispiel Flusskreuzfahrten da von Moskau nach St. Petersburg oder die Wolga runter. Die waren immer sehr, sehr gut ausgebucht. Also bis 2017, 18 bin ich das letzte Mal unterwegs gewesen dort in die Richtung. Also das Interesse war immer da, auch St. Petersburg, die Ermitage und was weiß ich. Also es gab so Highlights, die waren eigentlich gut besucht. Sibirien etc., also wenn man sich von Moskau entfernt hat, da wurde es dann weniger, weil unbekannter, und unter Sibirien stellen sich ja manche Deutschen ganz, ganz schreckliche Sachen vor, obwohl das überhaupt nicht so trifft.
Gibt es denn da so Gebiete, wo du sagst, das sind so persönliche Hotspots für dich, die du jetzt jemanden, der nach Russland fahren wollte, empfehlen würdest?
Unbedingt, unbedingt.
Ja, also mach mal ein paar.
Ich empfehle auf jeden Fall den Baikalsee.
Der soll sehr schön sein.
Den Baikalsee, die Insel Olchon und nordwestlich quasi Lena Nationalpark, aber auch die Region Buryatien. Das ist eine von den autonomen Republiken in der Russischen Föderation. Was also wirklich eine tolle Reisegegend ist. Also alles, was zur mongolischen Grenze hin sich anschließt. Spektakulär schön ist der Altai. Also das ist eine Region, das ist wie in den Himalaya fahren. Im Prinzip, das ist der Vorhof zum Himalaya, aber mit seiner ganz eigenen Note. Und eine unglaublich schöne Gegend ist wirklich auch die Schwarzmeerküste der Nordkaukasus.
Eins muss man ja sagen, diese gesamten Reiseziele, die du sagst, waren ja auch jahrelang im Fernsehen präsent. Gerd Ruge und sowas, daran erinnern wir uns ja alle. Manchmal wird sogar das eine oder andere noch wiederholt. Insofern ist es natürlich erschreckend, in was für eine Situation wir in den letzten Jahren hineingeraten sind. Wann hast du da so ein bisschen einen Wechsel verspürt?
Also die Stimmung hat sich angefangen zu ändern natürlich um 2013, 14 herum.
Ja.
Also die aufmerksamen Menschen, die auch in Deutschland jetzt, sage ich mal, nicht nur Mainstream-Medien konsumiert haben, haben vielleicht 2012, 11 schon Veränderungen feststellen können, so im Verhältnis, also dieses transportierten Russlandbildes. Aber ganz massiv dann ab 2014.
Ja, also, da wurde, wenn du mich fragst, auch so ein bisschen medial ein Schalter umgelegt. Davor empfand ich die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch ausgewogener, während damals dann schon so Zeitschriften wie der Spiegel und der Stern vorangingen mit entsprechenden Covern, Putin auf einer Rakete sitzend oder auch so tierwölfisches Verhalten, kann ich mich erinnern, was ich unglaublich, also auch kulturhistorisch als geschmacklos empfand. Aber das setzte dann tatsächlich 2014, 2015 ein und heute wissen wir ja, dass damals wohl auch die Würfel für die jetzige Situation gefallen sind, die ja dann letztlich auch 2016 dann den Verein dort sicherlich erzwungen haben, weil der Beschuss begann ja 2014, 15.
14 begann die ATO im Mai.
ATO, sag bitte.
Die antiterroristische Operation, die vom damaligen Interimspräsidenten.
Auch eine Operation.
Eine Operation, korrekt, quasi dokumententechnisch durch das Parlament gebracht wurde und dann mit dem Einmarsch ukrainischer also Truppen, ukrainisches reguläres Militär in Städte im Donbass, also der Beschuss der Region dort begann. Dem natürlich ist der Maidan vorausgegangen, die ganzen Ereignisse in Kiew, die hier in Deutschland als Fest der Demokratie, also Feier für die demokratischen Werte irgendwie inszeniert dargestellt wurden, sage ich mal so. Wobei das vor Ort meines Wissens nach durchaus anders ausgesehen hat.
Ja, ich hatte das damals auch eigentlich auch klassisch mit unseren Hauptmedien wahrgenommen, dass dort ja auch westliche Politiker, ich glaube Guido Westerwelle auch, dort aufgetreten sind im Maidan. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier in Leipzig noch keinen Putin gesehen, der für politische Änderungen wirbt. Und das allein das für sich genommen ist schon irritierend, wie man am Ende die Vorgänge dann nennt. Und es hat sich ja dann auch diese Gegenbewegung, die mir ein Stück weit natürlich auch schlüssig war aufgrund der historischen Geschichte des Donbass gebildet. Ja, und dann natürlich auch die kriegerischen Handlungen. Wenn du jetzt 2014 bis 2021 jetzt nimmst, gab es da so Schübe oder gab es dazwischen auch so Zeiten, wo es dann ruhiger war, wo dann es auch leichter war, dort zu helfen, zu unterstützen?
Also ein bisschen oder ruhiger geworden ist es natürlich nach 2015 quasi, als das erste Minsker Abkommen vereinbart und unterschrieben wurde. 17, 18 waren verhältnismäßig ruhige Jahre, wobei man eben, man hat dann diese Ostukraine, diesen Donbass, die damals eben selbsternannten Volksrepubliken so ein bisschen aus dem Auge verloren, also war unsere Beobachtung, was nichts daran geändert hat, dass also dort an der sogenannten Demarkationslinie täglich irgendwas beschossen wurde, Beschuss oder Schusswechsel war. Und wir haben 2016 einfach nicht mehr hier sitzen können in Deutschland mit einigen Gleichgesinnten und das Ganze nur vom Sofa aus beobachten können, sondern haben gesagt, wir müssen jetzt einfach konkret helfen und machen. Und wir sind dorthin gefahren. Also wir haben uns quasi erst persönlich davon überzeugt, was dort tatsächlich stattgefunden hat 2014, 2015, wie schwer der Beschuss der Infrastruktur tatsächlich war. Und also ich kann mich nur an eins oder an einen meiner Eindrücke erinnern. Also man fühlt sich nicht gut, wenn man in einem wirklich zerschossenen OP steht, wo ein 2,50 Meter Loch in der Wand klafft. Und das ist ein ukrainischer Raketentreffer gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man auch sagen muss, das entspricht meiner Wahrnehmung, dass dort ja wenig militärische Ziele beschossen werden, gerade in der Innenstadt von Donetsk. Da sind ja zwei Ortschaften zum Beispiel auch mal erwähnenswert. Artyomovsk wird bei uns als Bachmut benannt oder Avdijewka, das sind zwei Orte, Vororte praktisch von Donetsk, aus denen die Großstadt beschossen wurde über all die Jahre. Und diese Orte sind ja auch schon seit Jahren wie so eine Art Festung, zum Teil unterkellert, ausgebaut, was ja auch schon eine lange Vorbereitungszeit bedeutet. Das baut man ja nicht von heute auf morgen aus. Und insofern kann ich mir vorstellen, besonders schwierig dürfte es dann ab 2021 geworden sein. Ne? Ja.
Nein, schwierig wurde es erst wieder ab 22.
22 meine ich auch, 22.
Das ist ja genau der Punkt, also der dann also hier in der Form wirklich nicht mehr angekommen ist. Nach Debaltseve und quasi nach der Unterschrift unter Minsk I war das also es gab die Demarkationslinie, die ukrainischen Stellung, die Stellung der sogenannten Separatisten auf der anderen Seite, also der Volksmilizen, der LNR und der DNR. Und natürlich hat sich das ukrainische Militär dort eingegraben. Ja, ja. Da wurden, wie heißen die, Stellungslinien eingerichtet, unterirdische Bunkersysteme und das ist ja das, was im Moment in Avdiivka so schwierig ist im Verlauf der jetzigen stattfindenden Kampfhandlung. Und in der ganzen Zeit, also von 15 an, von 14 an, also bis 22, wie gesagt, gab es Beschuss, gab es vor allem auf der Seite der Volksrepubliken immer wieder Treffer in zivilen Einrichtungen. Da ging es gar nicht so sehr um die militärischen Anlagen, sondern es haben Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser, Wohngebiete unter diesem Beschuss gelitten. Und das hat man gesehen, wenn man dorthin gefahren ist. Das konnte auch die OSZE nicht ignorieren.
Das hat ja zum Teil auch gezählt. Ja.
Die war ja dort vor Ort die ganze Zeit. Ja. Es gab eine Sondermission der OSZE und die sind quasi bei Beschuss oder wenn sie Kenntnis erhalten haben von Schusswechseln, sind die irgendwohin ausgerückt und haben das Ganze quasi protokolliert. Und wir haben einfach als Verein dann, also wir waren lange erst ein Aktionsbündnis und haben uns später in einen Verein umgewandelt, haben gesagt, also wir möchten wirklich konkret vor Ort den Menschen dort helfen, weil die Zivilbevölkerung auch in diesem Konflikt, egal wie man das nennt, ob man das jetzt erster russisch-ukrainischer Krieg nennt oder Bürgerkrieg oder SWO, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Leiden tut die Zivilbevölkerung und die Zivilbevölkerung im Donbass ganz speziell seit 2014. Und das ist natürlich 2022 explodiert das Ganze und nochmal viel, viel schlimmer geworden und hat sich auch auf ein wesentlich größeres Territorium ausgebreitet.
Wir werden im zweiten Teil unseres Gespräches sprechen über ein Schulprojekt. Du hast das schon angedeutet. Und auch über ein paar Hintergründe bei der Entwicklung, dort ein bisschen in die Geschichte, in die Vorgeschichte auch hineinhören. Jetzt möchte ich dir einen Musiktitel erfüllen. Wir machen ja Radio und da macht man sowas nach längeren Gesprächsrunden, dass man Musik spielt. Ja, bitte.
Ich würde gerne was hören von Juta.
Erzähl mal was dazu, deine Sängerin ist das?
Also das ist eine russische Sängerin, die Folkrock singt. Das sind also auch so Barden-Texte quasi, sehr gute Texte. Die Frau hat eine super tolle Stimme und ich mag sie sehr, sehr gerne, nachdem ich einen Film gesehen habe, wo also das Lied ist die große Bärin, Balschaya Medvedica.
Also für Ivana Steinig hören wir das jetzt.
Выше, выше голову нас не сломать, будем выше, выжить. Мы веками учились стоять, чтобы выжить. Слышишь? Нам детишек еще поднимать, будет жатва. Хватит, нашу родину ставили в ряд виноватых. Быть выше лжи и предательства, есть обязательства. Бог слышит. Еще раз оглянуться назад, чтобы помнить.
Der zweite Teil des Gesprächs mit Ivana Steinig in einer Woche hier in der kleinen Audiodatei. Und wenn das Ganze dann auf Radio Marabu als Radiosendung erscheint, wird die Musik natürlich auch voll ausgespielt. 12. Februar 2024, Montag. Und wie immer montags Pierre Diesen Tambury auch heute mit seinem satirischen Wochenrückblick The Week. Zuerst publiziert in der Tageszeitung Junge Welt. Am Wochenende habe ich viele Hörerkommentare eingefangen, viel positive Zustimmung. Unter uns, wenn es mehr als 10 sind, bekomme ich ja Angst vor mir selbst. Zunächst das Thema kriegstüchtig. Ja, hier haben mich Emotionen geleitet. Sonnabend, Mittag im Radio gehört, wühlte es einen ganzen Tag in mir. Und es gibt auch noch eine Ergänzung. Warum verwendet man den Begriff kriegstüchtig und nicht den Begriff verteidigungsfähig? Mit letzterem könnte man die gleichen militärischen Maßnahmen ergreifen. Kriegstüchtig verwendet man für mich eindeutig, wenn man eine militärische Offensive plant. Ich, der ich sehr dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbunden bin, halte den Begriff kriegstüchtig mit diesem für unvereinbar. Verlangt unser Grundgesetz bereits in seiner Präambel nach Frieden, aber auch im Text. Alle großen Medienhäuser öffentlich-rechtlicher Art verfügen über Statute, die eng an das Grundgesetz gekoppelt sind. Mit der unkritischen Publizierung des Begriffs kriegstüchtig verstoßen ausnahmslos alle gegen das Grundgesetz, so wie ich es lese. Vielleicht lese ich es falsch, vielleicht erinnere ich auch den Satz falsch, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Vielleicht war mit diesem Satz auch immer gemeint, von deutschem Boden muss unbedingt Kriegstüchtigkeit ausgehen. Ergänzend zur Sache noch einmal Bundeskanzler Olaf Scholz aus seiner Neujahrsansprache 2024.
Dann kann das Jahr 2024 ein gutes Jahr werden für unser Land. Auch wenn manches anders kommt, als wir uns das heute am Vorabend dieses neuen Jahres vorstellen.
Im Kern ist es angekündigt und wer in diesem Jahr nicht zu einer Friedensdemonstration, zu einer wirklichen Friedensdemonstration geht, wird sich sagen lassen müssen, dass er für Krieg ist. Eventuelle Klagen, worüber auch immer, werde ich zynisch und brüsk zurückweisen.
Alle Rigu Dödel, die
ein weiteres Thema beschäftigte unsere Hörer, aber auch Sarah Wagenknechts Ex-Ehemann Ralf T. Niemeyer auf Telekilogramm. Er stand ja unserer Exilregierung vor, mit der wir endlich etwas Eigenes hatten. Jetzt will er sich aus der Politik zurückgezogen haben. Aber er schreibt zur Causa Boris Nadeschdin, dem nicht kriegstüchtigen Präsidentschaftskandidaten in Russland. Zitat: Es ist nicht in Ordnung, den einzigen oppositionellen Kandidaten in der Präsidentschaftswahl aufgrund fragwürdiger Formalien zu disqualifizieren. Herr Putin würde die Wahl vermutlich trotzdem gewinnen, auch weil er nach meiner Beobachtung vermutlich wirklich die Bevölkerungsmehrheit hinter sich versammelt. Meine Solidarität gehört seit Jahrzehnten der russischen Bevölkerung und ich bin mir sicher, dass es eine große Zeit neuer deutsch-russischer Freundschaft geben wird, egal wer in unseren Ländern regiert. Das Thema Nadeschdin beschäftigte einige unserer Hörer. Das ist in Ordnung. Und ich, der ich in den 80er Jahren freiwillig in der deutsch-sowjetischen Freundschaft war, freue mich über eine neue DRF.
Valerie du dödel du.
Die dödel dö.
Du dödel. Nadeschdin ist natürlich nur beinahe Präsidentschaftskandidat. The Week mit Pierre Diesen-Tomery, der satirische Wochenrückblick Montag hier in der kleinen Audiodatei. Auch heute Wahlwiederholung Berlin. Die SPD bleibt knapp vor den Grünen. CDU und AfD legten zu. Ein Wechsel bei den 12 Direktmandaten blieb aus. Bilder werden gezeigt von einer großen Demonstration in München. Lichter mehr für Demokratie. Sehen Sie mir es nach, dass ich da an Fackelzüge denken muss. Weiter gehen die Tarifverhandlungen bei der Bahn. Gerungen wird um die 35-Stunden-Woche. In den Nahen Osten, die israelische Armee hat wie angekündigt Ziele im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen. Es gibt Tote, 2 Geiseln wurden befreit. Wie viele Menschenleben zu beklagen sind, da gibt es widersprüchliche Angaben. Palästinensische Angaben nennen mindestens 37. Die israelische Tageszeitung Haaretz meldet 22 Tote, Al Jazeera 50, wie die Nachrichtenagentur AFP. Die DPA beruft sich auf die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Demnach sind mehr als 100 Menschen getötet. Nach Rafah im Süden des Gazastreifens sind viele Menschen vor den Angriffen geflüchtet. Das schreibt auch die Tagesschau. US-Präsident Joe Biden appelliert nun erneut an Israels Premier Netanyahu. Auch Thema gestern bei MDR aktuell unter der Redaktion von Gunnar Breske, den ich recht stark schätze, weil er immer wieder in Nebensätzen eine gewisse Differenzierung anklingen lässt. Gestern wurden gebracht 2 Zitate unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die sie, ich denke, auf X ehedem Twitter-Zwitscher publizierte.
Oder der deutschen Außenministerin. Eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Die Menschen in Gaza können sich nicht in Luft auflösen. Israel muss sich gegen den Hamas-Terror verteidigen, aber dabei das Leid der Zivilbevölkerung größtmöglich lindern. Deshalb braucht es eine weitere Feuerpause, auch damit die Geiseln endlich freikommen.
Ich habe ja schon mal gewarnt, Annalena, mach nicht die Greta, sonst gibt's Gaza.
Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan. Gerade in Zeiten, wo viele Menschen Sorgen haben vor Krieg und Gewalt, ist ein Monat des Innehaltens, der Versöhnung und des Miteinanders wichtiger denn je.
Sorge vor Krieg und Gewalt? Kriegstüchtig müssen wir sein. UNO-Hochkommissar Türk meint, die Lage in Gaza sei schrecklich. In Finnland wird der Ex-Premier Stubb der neue Präsident. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist wieder im Krankenhaus. Kritisiert in den USA Ex-Präsident Donald Trump. Es geht um Länder, die nach Ansicht von Donald Trump zu wenig Beiträge für die Militärallianz NATO zahlen. Wenn das so ist, würde Trump das Land nicht beschützen. Er würde Russland ermutigen zu tun, was immer sie wollen. Frau Sacharowa. Aber ich sehe schon, die beiden Großen werden sich einigen. Gegen Korrektiv wird nun zünftig geklagt. Auch klagen will Nicaragua gegen Deutschland wegen Unterstützung des israelischen Wirkens im Gazastreifen. Jetzt Pierre Diesen-Thomery, der wöchentliche Rückblick The Week, zunächst am Wochenende in der Tageszeitung Junge Welt. Sonnabend, 3. Februar, heute wieder Bürger gegen Rechts und Bauern gegen alles. In manchen Landkreisen sind Gülle und Misthaufen knapp geworden. Montag, 5. Februar, überall Demos. Dienstag, 6. Februar, Demos. Mittwoch, 7. Februar, Demos. Donnerstag, 8. Februar, Herr Hinz trifft Frau Kunz beim Rauchen auf den Hof.
Sie sind heute gar nicht protestieren, meine Liebe. Nein, donnerstags habe ich betroffenheitsfrei. Werden Sie mich morgen begleiten?
Verstorben der Brahms-Forscher Kurt Hofmann. Er baute auf die größte Privatsammlung zu Brahms weltweit. Im Süden schöner als im Norden, dort fallen mehr Niederschläge. Im Süden wird es auch milder. Zweistellige Temperaturen, Sturm, auch Dauerregen sind in Teilen Deutschlands möglich.
Machen Sie Alternative Music.